von Binnenland und Waterkant. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk.
Ja, schönen guten Abend. Unsere Sitzgelegenheit ist nicht rot. Wir haben nicht mal ein Sofa hier. Dabei fühlt sie sich so wohl auf roten Sofas. Sie ist bei mir, nimmt unsere Sitzgelegenheit, beste Talkgelegenheit für uns. Bettina Tietjen ist da. Schönen guten Abend.
Ja, hallo Jan-Malte. Man sitzt aber ganz gut hier, muss ich sagen.
Ja, oder? Ja. Es knarzt ein bisschen. Also wenn du dich zu sehr bewegst, dann hört man immer so ein Knarzen. Aber das ist ja auch, das macht das ja auch aus in solchen Sendungen.
Ja, aber ich versuche trotzdem ruhig zu bleiben.
Seit 20 Jahren Talkshow, das große Jubiläum, und du sagst dann immer gleich, nee, eigentlich sind es 25 Jahre.
Naja, also man muss ja differenzieren. 20 Jahre war letztes Jahr, 20 Jahre Talk am Freitagabend, 25 Jahre Rotes Sofa ist dieses Jahr und 10 Jahre Tietjen talkt auf NDR2 ist auch dieses Jahr.
Ja, wenn man das alles zusammenzählen würde, dann wäre auch langsam Exitus, ne?
Naja, solange es Spaß macht, du mach ich auch noch 20 Jahre weiter.
Toll. Seit 20 Jahren also Tietjen am Freitagabend mit großem Männerverschleiß. Auch darüber werden wir wahrscheinlich heute Abend nochmal reden können. Außerdem ist ja gerade unsere Hand-in-Hand-Aktion zugunsten Alzheimer und Demenzkranker bei uns im Norden. Du bist Botschafterin der lokalen Allianz für Menschen mit Demenz.
Ja.
Hast ein wunderbares Buch geschrieben über die Erkrankung deines Vaters. Auch darüber werden wir reden heute Abend. Schön, dass du da bist.
Gern.
Tatsächlich sitze ich wegen dir nur hier in diesem Abend, an diesem Abendplatz.
Wie, wegen mir?
Ja, weil wir hatten die großartige Idee, wir laden Gäste ein, wir machen eine Talksendung. Habe ich gesagt, super, lass uns das Sonntagmorgens machen. Sonntagvormittag, da hören die Leute gerne mal. Hieß es, nee, da ist die Tietjen schon beim anderen Sender.
Du, aber der Abend hat auch was für sich.
Absolut, wir dürfen ein bisschen länger reden tatsächlich.
Ja, ist doch schön.
Ja, und wir haben Podcast, habt ihr aber auch.
Haben wir natürlich. Ja. Ohne Podcast geht ja gar nichts mehr heute.
Ne? Ach, du machst das ja schon ein bisschen länger. Aber was wir haben und was ihr nicht habt, eine unglaublich fantastische Idee. Der Gast stellt sich bei mir selber vor.
Aha.
Und damit er nicht nach Worten suchen muss, schreibe ich das schon mal auf vorher.
Ach, das ist eine ganz tolle Idee.
Oder? In Ich-Form. Das Schöne ist, du kannst dich damit identifizieren oder wild protestieren. Ich habe es hier ausgedruckt. Musst du jetzt vorlesen.
Das soll ich jetzt vorlesen?
Das alles musst du vorlesen.
Alles? Ja. Und wenn ich damit nicht einverstanden bin?
Dann sagst du, dass du nicht einverstanden bist. Okay. Auch gerne zwischendurch.
Guck mal, als hättest du es geahnt, hast du es ja auf Punkt 18 ausgedruckt. Oder ist das sogar
auf
20?
Auf meins im Übrigen. Ich weiß gar nicht, warum.
Ja, weil ich ja ohne Brille bin ich ja, ohne Lesebrille bin ich total blind.
Aber die hast du doch dabei wahrscheinlich.
Habe ich dabei, ja. Aber ich lese natürlich lieber ohne Brille, sieht man immer besser aus und unterm Kopfhörer drückt es auch. Soll ich loslegen?
Sehr gerne.
Mein Name ist Bettina Tietjen, das stimmt schon mal. Und wer mich sieht, sieht rot. Selbst wenn ich mal nicht auf dem roten Sofa bei das sitze, begleitet mich diese Farbe. Dann meist in Form von Blusen, Kleidern und Röcken. Ja, also nicht ununterbrochen, aber schon öfter, ja. So. Vielleicht, weil sie mich irgendwie verkörpert? Zitat Google-Suche, rot gilt als Farbe des Blutes und ist mit Leben verknüpft. Es bedeutet Energie und Wärme. Zitat Ende. Anfang, Fazit, ich sag ja. Ich sag ja, rot passt zu mir.
Ja.
So, man empfindet mich als warm und herzlich, was ich gerne zurückgebe. Ich mag Menschen, ich mag das Leben und ich liebe es, Spaß zu haben. Stimmt also. Ja, man bringt mich leicht zum Lachen. Und Lachen ist im Übrigen auch das Einzige, was ich nicht leise kann oder tun will. Hätte ich nicht so gut hingekriegt. Ansonsten habe ich es gern ruhig und halte nicht viel von Lautstärke in der Kommunikation. Mhm. Warum Menschen sich anschreien müssen, habe ich nie verstanden, denn ich höre doch genauso aufmerksam zu, wenn jemand leise mit mir spricht. Auch weil ich wahnsinnig neugierig bin, aber vor allem, weil es mich interessiert. Reden war mir immer wichtig. In der Kindheit vor allem mit meinen Schwestern und meiner Mutter, jetzt mit meiner Familie. Auch wenn das in der Teenie-Phase meiner Kinder Theo und Pia eher einseitige Kommunikationsversuche waren. Ich schnacke viel mit meinen Freunden und mit meinen Nachbarn, die im Grunde auch gute Freunde sind. Ich liebe Nähe, das Füreinander, schnell mal rüber können, selbst im Schlafanzug. Schickimicki ist ganz nett, aber meine High Heels gehören ins Fernsehstudio und werden zu Hause ausgezogen. Ganz genau.
Guck mal, gibt sogar eine Seite 2. Mensch, habe ich da was zusammengekleistert diesmal. Ja.
Aber wirklich, aber
ich wusste, wenn das einer vorlesen kann, dann bist du das.
Du hättest Psychotherapeut werden sollen, Jan-Malte, aber sowas Ähnliches bist du ja auch. So, weiter geht's. Geerdet bin ich und bleibe ich, aber natürlich gibt es immer noch einen Weg, noch mehr bei sich zu sein. Zum Beispiel endlich aufzuhören, mich in 3 Kilo zu viel Phasen immer so doll zu ärgern. Ist doch genauso menschlich wie alles andere an mir. Ich bin gerade wieder in so einer Phase übrigens.
Was?
Halt kein Berliner Botox-Babe, sondern eine natürliche 1G-Norddeutsche.
1G-Norddeutsche, das ist ein fieses Wort, das gebe ich zu.
1G-Norddeutschte.
Ja, das war's fürs Glücksrad.
Aufwachsen in Wuppertal ist nach über 20 Jahren Norddeutscher Rundfunk nämlich schlicht und ergreifend überboten. Ja.
So.
So ist es.
Haken drunter oder Protest irgendwo?
Nein, es ist alles im Grunde wirklich so richtig, dass ich selber nicht so gut hingekriegt hätte. Ja. Und das muss man erstmal hinkriegen, muss man schaffen.
Sagst du, bist jetzt in der 3-Kilo-Plus-Phase? Erstens, man sieht das nicht.
Ach ja, ja, weil ich eine weite Bluse anhab.
Das macht dich fertig? Also bist du so ein Wagengänger?
Nee, ich bin überhaupt kein Wagengänger. Ich wiege mich sehr selten. Aber man spürt es ja auch so, wenn man zu viel wiegt. Und man sieht es vor allen Dingen im Fernsehen, wenn man sich von der Seite in einem etwas zu engen Kleid auf dem roten Sofa sitzen sieht. Und das muss ich ja leider ab und zu mal. Und also ich gucke natürlich, was ich sehe es ja aus dem Augenwinkel auf dem Monitor, wie ich aussehe. Ja. Und dann ärgere ich mich. Und ich ärgere mich vor allem, wenn diese Kleider alle so ein bisschen spannen. Und dann laufe ich eine Runde mehr und versuche gerade auf Kohlenhydrate zumindest abends zu verzichten und auf Zucker. Und was mir jeden zweiten Tag leider, leider nicht gelingt. Ich hatte vorgestern wieder einen ganz bösen Rückfall. Da hat mein Mann nach Mitternacht eine Tüte Chips aus dem Schrank geholt. Du konntest gar nicht gucken, wie schnell die weg war.
Ganz falsch, ja. Wir haben eben schon gehört in deiner Selbstvorstellung, du wurdest eingenorddeutscht, um dieses schöne Wort nochmal zu sagen. Mhm. In Wuppertal bist du geboren, das darf man sagen, weil es in allen Steckbriefen steht.
Ich bin 58, ich habe noch nie aus meinem Alter ein Geheimnis gemacht, finde ich albern.
Findest du albern, wenn das andere machen? Ja,
ja, kann ich überhaupt nicht verstehen, weil jeder Mensch wird älter, ob man es nun sieht oder nicht, ist eine Tatsache, das Alter. Und ich feiere jedes Jahr, also ich finde es schön, wenn man überhaupt älter als 50 wird und älter als 40 und jedes Jahr mache ich eine Riesenparty. Zu meinem Geburtstag.
Ich bin jetzt 46 geworden, habe ich gesagt, man rundet jetzt auf so langsam. Hast du das auch so, die 6 jetzt vor Augen dann bang, so wie du erzählst, wahrscheinlich nicht.
Nein, ist dann ich freue mich schon, es wird eine Riesenparty geben, also das weiß ich jetzt schon.
Ist wie es ist, wat mod dat mod.
Jo, so ist das, ne?
Da sind wir beim Eingenorddeutschen.
Ja.
Wie sehr fehlt dir Wuppertal?
Gar nicht. Also ich bin, Wuppertal mag ich bin da auch regelmäßig, meine Schwester lebt da noch, eine sehr gute Freundin von mir lebt da, jahrelang habe ich auch immer meinen Vater regelmäßig besucht, also ich finde Wuppertal ist meine Heimatstadt, das ist es ganz eindeutig, ich habe auch immer Heimatgefühle, wenn ich da hinkomme. Und ich höre das auch gern, wie die Leute reden. Die reden ja so breit, weißt du? Das ist nicht wie Köln, das ist Wuppertal, ist breit. Eiersalat, das ist Wuppertal. Und da fällt man automatisch so ein bisschen rein, wenn man da ist. Aber wenn ich wieder weg bin aus Wuppertal, dann rede ich wieder ganz normal wie jetzt. Und die Leute behaupten, dass ich Norddeutsch spreche. Also ich fühle mich, ich sage immer, hier, Hamburg ist mein Zuhause und meine Heimat ist Wuppertal.
Und dein Ferienhaus steht in Schleswig-Holstein.
Genau, seit ein paar Jahren. Ja. Und deswegen sind wir auch sehr gerne in Schleswig-Holstein. Ich mag ja diese Mentalität hier in Schleswig-Holstein. Die sind ja so ein bisschen langsam. Ne?
Was? Also,
doch.
Ich finde die Schleswig, jetzt kommen sie aber.
Doch, die Schleswig-Holsteiner sind was ganz Gemächliches. Also was ganz, da muss ich mich immer so wieder so ein bisschen umstellen, weil man findet es gar nicht schlimm, wenn man ein bisschen warten muss. Ne? In Hamburg wird man gleich hektisch, wenn nicht nach 30 Sekunden der Kellner kommt. Und hier, da muss man auch mal 5 bis 10 Minuten da ausharren. Und
was das betrifft, in der Tat, ja.
Ja, ne? Und auch bei anderen Gelegenheiten. Im Supermarkt und so. Das hat was, wie soll ich sagen, was Entspanntes. Das finde ich schön.
Hat das auch ein bisschen abgefärbt auf dich? Also wie norddeutsch bist du inzwischen?
Ja, so ein bisschen auf jeden Fall. Also ich glaube, ich bin gelassener geworden, entspannter, was natürlich auch mit dem Alter zusammenhängen könnte. Ne? Und mein Mann, also der ist ja durch und durch norddeutsch, Hamburger, der hat natürlich, der beeinflusst mich natürlich auch in seiner Art. Wobei, ich glaube, wir beeinflussen uns gegenseitig. Er sagt immer, er ist ein Schnacker geworden, er ist ein Schwätzer geworden.
Seit mir das heißt, er sagt jetzt Moin Moin und nicht nur Moin.
Ja, genau. Früher, wenn wir im Auto nebeneinander saßen, hat mein Mann manchmal eine halbe Stunde kein Wort gesagt. Und da habe ich immer gesagt, sag mal, hast du irgendwas? Was ist denn? Wieso hast du schlechte Laune? Und also, wieso? Ist doch alles gesagt. Ja, also das gibt's bei mir nicht, eine halbe Stunde Schweigen. Aber wie gesagt, mittlerweile, also es kommt selten vor, dass er nochmal eine halbe Stunde schweigt. Er redet sehr viel mehr.
Ja, also da hast du durchaus dann noch abgefärbt auf ihn.
Ja, und ich rede weniger als vorher.
Ja?
Ein bisschen, glaube ich, ja. Aha. Ich habe gelernt, auch mal 10 Minuten nichts zu sagen und trotzdem ein gutes Gefühl dabei zu haben.
Wie viele Anker hängen bei euch zu Hause?
Anker?
Ja, oder stehen oder so. Man hat doch immer Ankerdeko. Als Norddeutscher noch mehr als woanders. Ich finde, Ankerdeko ist momentan dermaßen angesagt. Wir alles mit keinen, Anker. Nee?
Keinen einzigen Anker.
Wir haben Kissen, wir haben Bilder, wir haben leuchtenden Anker. Ja, alles.
Nee, haben wir nicht. Also weil der Deko-Freak ist bei uns sowieso mein Mann.
Ja.
Der ist eher jemand, der mal so Kleinigkeiten kauft. Also wir haben so ein Schild, also so ein Seaside haben wir an der Wand. Ne? So Schriftzüge. Er mag Schriftzüge.
Er mag Schriftzüge? Ja? Auch überm Bett so, der frühe Vogel kann mich mal? Oder? Nee.
Um Himmels Willen.
Die gibt es inzwischen auch schon bei Taco und Kick, solche Schriftzüge, ja.
Nee, sowas nicht. Aber Seaside sieht ganz schön aus. Und als einzige norddeutsche Deko, die mir einfällt im Moment, ach doch, unsere Kinder haben uns vor ein paar Jahren zu Weihnachten so ein Bild, kennst du das, wenn man so Nägel reinhaut und dann so Fäden spannt?
Ja,
das hat man ganz früher mal gemacht.
Ja.
Ist wieder so ein bisschen modern, so retro. Und die haben uns ein Segelschiff gemacht. Und das hängt bei uns in der Küche hin, in unser Ferienhaus. Also bisschen nordisch ist es schon, aber es hält sich in Grenzen. Ja. Also vielleicht kommt auch der eine oder andere Anker noch, wer weiß. Vielleicht, wenn ich jetzt nach Hause komme, hängt da schon einer, weil man einen bei Kick entdeckt hat.
Nee, Anker haben die nicht so viel. Schwiegermutter hat sich bei Kick letztens den Schriftzug Smile geholt.
Das kenne ich auch.
Es hängt aber nur noch der I-Punkt.
Wieso?
Billiger Kleber.
Ich kann nicht mehr.
Talken im Radio, das ist jetzt modern, um mit Herrn Tietjen zu sprechen, der sehr oft sagt, wenn er etwas mit nach Hause bringt, das ist jetzt modern und dann steht es bei den Tietjen zu Hause, das haben wir schon gelernt.
Ich sage das zu meinen Kindern übrigens auch sehr gerne.
Ist mir modern jetzt.
Ja, wenn ich irgendwie was Neues habe und meine Tochter sagt, das sieht komisch aus, das ist jetzt modern, hast du gar nicht gesehen, hängt doch überall.
Trag doch mal meine alte Kordhose auf, das ist jetzt modern. Das ist
modern.
Sieht doch klasse aus. Silberne Hochzeit habt ihr?
Hatten wir letztes
hinter
Jahr.
Hinter euch gebracht tatsächlich?
Ich weiß es noch wie heute. Wir haben in Strande in der Sonne gesessen. Es war, also unser Hochzeitstag ist ja der 26. September. Es war ein wunderbarer Tag. Es war richtig warm. Wir haben in Strande im Strandkorb gesessen, haben Scampis gegessen, ein Gläschen Weißwein getrunken. Es hätte schöner nicht sein können.
Ich überlege gerade, wo man Scampis in Strande isst.
Ja, soll ich das
ist
jetzt
das
sagen?
Ist das Hotel wahrscheinlich, oder?
Nee, soll ich das jetzt sagen?
Daneben gibt es dann diesen Imbiss und dann gibt es den Österreicher in Strande.
Nein, bei Bruno waren wir.
Bruno, das ist der Österreicher, oder?
Nee, der Österreicher ist
noch. Bruno ist daneben?
Daneben, genau. Es gibt Alexi, dann gibt es, also Alexi ist das Älteste, dann gibt es Bruno, dann gibt es den Österreicher. Den gibt es noch nicht so lange, die drei.
Die kennen sich aus.
Kennen mich bestens aus.
Ja. Also 25 Jahre verheiratet. Ihr habt sehr früh, muss man sagen, eine Rollenverteilung gelebt, die eigentlich ja jetzt erst so richtig so ist, dass man sagt, guck mal, wir Männer, wir bleiben auch mal zu Hause und das soll bitteschön auch so sein. Bei euch war es so damals.
Bei uns war das so und wir waren echt Vorreiter. Also das war, mein Sohn ist geboren Ende 94. Also da hat das kaum jemand gemacht. Ja. Das hat sich bei uns mehr so ergeben. Mein Mann hatte in dem Moment keinen dollen Job und hat gesagt, du lass doch mal, du bist so gut jetzt im Geschäft, ich versuch das einfach mal. Wir versuchen das mal. Ich bleib zu Hause. Und dann haben wir das mit Theo angefangen und das hat so gut funktioniert und wir waren alle zufrieden mit dieser Rollenverteilung. Das Einzige, was komisch war, und das war damals, glaube ich, noch viel mehr so als heute, mein Mann wurde häufiger mal angesprochen, so, willst du nicht mal wieder arbeiten?
Ja, ja.
Und so, weil Männer, viele Männer sich wirklich zu 90% über ihren Beruf, also wie soll ich sagen, also
definieren.
Ja, ja. Und das fand mein Mann dann manchmal ein bisschen komisch. Ja. Das ist aber, da hat dann irgendwann aufgehört. Im Gegenteil, dann kam eher die Zeit, wo die anderen gesagt haben, oh, so gut wie du möchte ich auch mal haben, warum kann ich nicht zu Hause bleiben?
Ich möchte auch mal auf dem Spielplatz sitzen.
Ja,
so wie waren die Reaktionen da? Was hat er so erzählt?
Wenn
der Vater zwischen den ganzen Müttern am Spielplatz sitzt?
Das fand er natürlich immer super, weil er brauchte nie was mitzunehmen. Die Mütter hatten alles immer da. Der hat nichts mitgenommen. Keine Tupperdose, kein Feuchttuch, gar nichts. Er wurde rund um die Uhr versorgt. Er kriegte Plätze. Er kriegte Apfelschnitze, er kriegte Möhrchen. Wenn die Kinder hingefallen waren, dann wurden die von der anderen Mutter sauber gemacht. Also er sagte immer, es ist total easy. Ja. Ich werde hier verwöhnt. Ja. Weil die Frauen fanden das auch ganz nett, dass da mein Mann dabei war und haben ihm alles abgenommen. Er kriegte auch, konnte dann immer in der Nachbarschaft ein Cappuccino hier, ein Cappuccino da. Also das war toll.
Ja. Das muss man aber auch schön finden.
Ja, er fand das, er konnte das ganz, ganz gut genießen. Und mein Mann, im Gegensatz zu mir, und ich glaube, das ist auch typisch, wenn Männer sich um die Kinder kümmern, der konnte sich gleichzeitig auch immer entspannen. Also mein Mann konnte Zeitung lesen, konzentriert, während die Kinder um ihn rumwuselten. Das wäre bei mir niemals möglich gewesen, weil wir haben uns ja nur abgewechselt. Ich war ja zwischendurch immer wieder zu Hause, bin ja freiberuflich. Also wenn ich da war, dann habe ich mich von morgens bis abends nur mit den Kindern beschäftigt, intensiv.
Ja, aber hattest du auch diese innere Anspannung dabei?
Ich hatte einfach auch dieses Gefühl, ich muss doch jetzt, wo ich frei habe, mich die ganze Zeit mit meinen Kindern beschäftigen. Das hatte mein Mann aber nicht. Also das war sehr, der hat die Kinder auch sehr zur Selbstständigkeit erzogen, muss ich sagen. Es hatte viel für sich.
Toll. Dein Mann ist im Hintergrund, bleibt er auch sehr gerne.
Ja.
Es gab so ein Special zu deinem 20. Talk-Jubiläum. Da haben wir Pia und Theo gesehen, deine Kinder. Aber dein Mann nicht. Will nicht so gerne.
Nein. Mein Mann hat gleich gesagt, ich vor der Kamera bist du und ich dahinter und das soll auch so bleiben.
Also überhaupt kein Gefühl für so ein bisschen Promi-Leben auch?
Oh Gott,
Dass ihr mal irgendwie zusammen das auch schön findet, wenn es dann im Restaurant in Hamburg heißt, oh Frau Tietjen, der Platz da vorne am Fenster mit Elbblick, den haben wir für Sie.
Das ist nicht so. Also ich muss den genauso reservieren wie alle anderen. Aber vielleicht, wenn mich jemand am Telefon erkennt, dann kriege ich vielleicht eher einen Platz. Das findet man mal natürlich gut. Also da hat er nichts gegen anzuwenden, wenn wir einen guten Platz kriegen.
Aber er ruft nicht an und sagt, ich bin der Mann von Bettina Tietjen, haben Sie.
Nee? Himmels Willen würde er niemals tun. Also er geht auch nicht gerne auf rote Teppiche und diese ganzen Promi-Events. Ich aber auch mittlerweile nicht mehr, muss ich sagen. Eine Zeit lang fand ich das noch ganz schön. Aber das nervt mich eher. Also wir haben ganz gern unsere Ruhe. Und wenn es Rotlicht an ist, ist es gut. Aber wenn es aus ist, dann... ist vorbei.
NDR 1 für den Nord ist hier heute Abend mit Bettina Tietjen. Ausnahmsweise mal auf dem Gaststuhl. Das passiert ja nicht so oft, aber immer mal wieder.
Auch mal ganz schön.
Ja, oder? So ganz, ganz erholsam. Wobei man muss mehr reden, als wenn man die Fragen stellt.
Ja, aber ich bin auch gerne Gast. Also ich finde, man lernt auch ein bisschen was immer dafür, für seine eigenen Fragen, wenn man wieder auf der anderen Seite sitzt. Also wenn man merkt, die Frage, die hätte ich jetzt nicht so gestellt oder vielleicht, ja, das ist eine gute Idee, so zu fragen. Da, ich gucke mir auch mal ein bisschen was ab bei den anderen.
Ach so. Muss ich jetzt richtig aufpassen dann auch.
Ich glaube, ich bin ein relativ dankbarer Gast. Also ich bin, glaube ich, nicht so schwierig.
Das stimmt. Du hast auf alles eine Antwort. Ich kann fragen, was ich will. Ich könnte dir sagen, was hier jetzt steht. Bettina Tietjen sehen wir selten beim Friseur in den Klatschzeitschriften. Gedankenstrich, bist du zu langweilig? Fragezeichen.
Zu langweilig, um in den Klatschzeitschriften zu stehen? Könnte ich mir gut vorstellen, weil bei mir passiert ja nichts Spektakuläres. Immer mit demselben Mann zusammen, den man noch nicht mal sieht. Und auf roten Teppichen bin ich ja auch nicht. Also was soll für eine Klatschzeitung an mir interessant sein? Also
zwei Sachen gab es. Eva Herrmann natürlich damals.
Ja gut, und Jenny Elvers. Da
konntest du nichts dafür, genau. Und Jenny Elvers.
Ich habe mich gerade wieder in der Bildzeitung gesehen im Zusammenhang mit dem Buch von Jenny Elvers. Also, weil das nun mal gerade bei meiner Sendung passiert ist. Aber es hat ja nichts mit mir zu tun. Ja. Das ist ja, ne, betrifft ja dann die anderen. Nö, ansonsten weiß ich nicht. Also, ich wüsste jetzt auch wirklich nicht, ich habe keine auch noch nicht mal spektakuläre Kleider zu bieten. Meine Haare, meine Frisur ist auch ewig schon dieselbe. Also langweilig geht's ja eigentlich gar nicht.
Ja, aber ist doch schön, oder?
Ja, ich möchte auch nicht drinstehen.
Ist doch gerade dass man sich dann dadurch auch diese Bodenständigkeit erhalten kann? Dass man eben sagt, ich lasse die Frisur, wie sie immer war?
Ja. Ich mache das ja gar nicht bewusst. Es ist einfach so, weil ich auch bequem bin. Also ich gucke, ich habe Naturkrause und im normalen Leben, ich wasche mir die Haare, dann lasse ich sie einfach an der Luft trocknen. Das war's. Und im Fernsehen machen sie immer daran rum, machen mir dann Heißwickler rein und Glätteisen hier und da. Und das ist eigentlich furchtbar lästig. Ne? Also, aber wenn ich sie so lasse, wie sie sind, sehe ich aus wie ein geplatztes Sofakissen im Fernsehen. Das geht auch nicht.
Das wäre blöd, gerade auf dem Sofa.
Genau. Ja, das wär richtig blöd. Ja. Also insofern, ich glaube, es hat bei mir auch viel mit Bequemlichkeit zu tun. Ich hasse auch High Heels, wie ich ja am Anfang schon vorlesen durfte, von dir sehr einfühlsam formuliert. Ich kann gar nicht mit auf hohen Absätzen.
Also, du bist ja sehr groß. Wenn du jetzt noch High Heels trägst, hast du eine Größe von?
Hast du mal nachgemessen? Sehe ich aus wie Olivia Jones.
Ja.
Also ja, ich bin dann riesig. Also, ich bin 1,81. Jetzt rechne mal 10 Zentimeter dazu, wie ich dann aussehe.
Aber du trägst sie in der Sendung.
Ja, im Sitzen.
Ja, im Sitzen.
Also ein paar Schritte schaffe ich auch darauf auf hohen Schuhen, aber nicht lange. Also ich merke es jetzt immer, wenn ich bei irgendwelchen Veranstaltungen bin und da muss man jetzt dann zum Kleid. Ich finde, flache Schuhe zum Kleid sehen einfach nicht aus. Also nach einer halben Stunde tun mir schon die Füße weh.
Ich habe ja auch hier so eine Fernseh-High-Heels-Kollegin neben mir im Schleswig-Holstein-Magazin, Gabi Lüsse. Wir sind ja so Zweierteams und ich darf das mit ihr machen. Die ist so groß wie du.
Ja.
Die trägt auch High-Heels, auch nur in der Sendung. Und ich sage immer, zieh diese Dinger aus. Die sind gefühlt 30 Zentimeter groß. Sie ist 1,81 und ich sehe aus wie ein Hobbit neben mir. Und seit ich hier Fernsehen mache und man ja tatsächlich hier auch in Kiel ist, mal heißt irgendwie, hallo, ich habe sie gesehen. Der Satz, den ich immer höre, sind ja viel größer, als ich gedacht habe. Und ich bin 1,90 Meter und das ist nur, weil Gabi Lüsse auf diese High Heels nicht verzichten kann. Und die werden immer höher. Gefühlt werden die von Sendung zu Sendung höher. Ich finde das diskriminierend.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Ja, aber du sitzt ja und machst das ja.
Ich sitze und sitzen sehen die gut aus. Ich mache meinen Königin-Mutter-Sitz, den mir Erika Berger irgendwann mal gezeigt hat. Man muss seine Beine hier so parallel übereinander legen, so ein bisschen schräg nach vorne. Dann sehen die noch viel länger aus. Und das sieht natürlich mit hohen Absätzen dann gut aus. Nur mit neben Alexander Bommes, da muss ich immer ein bisschen aufpassen. Wir sitzen ja uns gegenüber in unserer Talkshow. Aber der ist ja auch, sagen wir mal, gleich groß wie ich. Und mit viel Liebe,
sag
ich mal, gleich groß. Mhm. Und sobald ich Absätze anhabe, bin ich halt ein bisschen größer. Und dann mache ich mich immer so ein bisschen kleiner, wenn wir nebeneinander stehen, damit das auch gut aussieht.
Ja, das wäre jetzt meine Frage. Auf dem Sofa sieht man das ja noch viel mehr einen Größenunterschied. Wenn jetzt so eben, was ich nicht, Joachim Kroll kommt zum Beispiel, den stelle ich mir sehr klein vor.
Ja, das ist
dann gehst du, rutschst du ein bisschen runter auch.
Nee, kann
aber dann
ich ja nicht.
Geht der Bauch, den du nicht hast, aber das würde, man denkt ja über sowas nach dann auch.
Natürlich.
Oder?
Nee, also es ist schon manchmal komisch, wenn so Männer neben mir sitzen, die mit den Beinen kaum auf den Boden kommen auf dem Sofa, dann das sieht halt ein bisschen bisschen lustig aus.
War Peter Maffay schon da?
Der war schon öfter. Kennst du nicht meine lustigste Peter Maffay-Geschichte? Die erzähle ich dir jetzt
bitte
mal.
Pass auf.
Also, der war bei mir, als er das erste Mal bei mir im Studio war, da standen wir noch, da gab es am Anfang noch eine Begrüßung im Stehen, war das. Und dann haben wir, wenn der Gast sehr klein war, hatten wir dann solche Podeste, so Holz, Holzteile.
Italiener hießen die
Italiener,
früher, oder?
Genau, ja. Italiener. Ja. Also, weil die Italiener ja auch nicht die größten sind. Die gibt es ja in unterschiedlichen Höhen. Und dann wurde gesagt, wenn der Maffay kommt, dann, ich habe gesagt, das findet der bestimmt blöd. Also, so wie ich den einschätze, das findet der doof, wenn ihr dem da so ein Podest gebt. Aber wir versuchen es mal so. Und dann standen wir da, haben so ein bisschen Vorgeplänkel gemacht. Da kam der Requisiteur so an von der Seite mit diesem Italiener und sagte, Herr Maffay, Entschuldigung, aber wenn Sie möchten. Und er so, auch nicht schlecht. Und ist da drauf geklettert. Hat er tatsächlich gemacht. Ja. Und dann, dass der Höhepunkt der Sendung war, aber am Ende, wir machen ja immer so kleine lustige Aktionen,
das Bild, er ist drauf geklettert.
Und dann sollte er am Ende der Sendung auf einer Harley, der ist ja Harley-Fahrer, mit mir hinten drauf aus dem Studio rausfahren. Kannst du dir vorstellen, bitteschön, ich saß auf diesem erhöhten Harley-Sitz hinter ihm und meine Brust lag genau auf seinem Helm, weil anders ging's nicht. Und dann bin ich mit meinem Busen auf seinem Helm hinter diesem Maffay aus dem Studio raus. Das ist ein Bild für die Götter. Ich gucke es mir immer noch mal ab und zu gerne an.
Ist das bei YouTube? Kann ich das googeln?
Ich glaube ja, irgendwo findet man es. Ich habe es jedenfalls schon mehrfach angesehen. Es war herrlich.
Oh, ja, schön.
Ja, das ist nur ein Beispiel für viele andere kleine Männer, die bei mir schon waren. Ach, er ist ja netter. Ich liebe den ja, den Peter Maffay.
Absolut. Also keine Skandale, Jenny Elvers. Ihr seid auch gut miteinander.
Ja, wir sind gut miteinander. Also haben wir alles aufgearbeitet. Sie war nochmal bei mir in der Sendung ein Jahr später. Und ich denke mal, sie wird im Zusammenhang mit ihrem Buch jetzt auch nochmal kommen.
Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Schleswig-Holstein. Moin.
Ja, schönen guten Abend. Bettina Tietjen, Moderatorin beim NDR seit über 20 Jahren und Autorin, müssen wir auch sagen. Du hast auch Bücher geschrieben, Schuhe putzen mit Damenstrümpfen, die besten Tipps für alle Lebenslagen. Das war der erste große Bestseller. Da ging es ja eher um spaßige Tipps von Prominenten.
Ja, das ging aus meiner Radiosendung hervor. Wir hatten ja so eine Rubrik Alltagstipp und da haben wir gesagt, so lustig, was die Leute teilweise als Alltagstipp von sich geben, da müssen wir was draus machen. Und da haben wir Andreas Sorgenfrei, mein Redakteur und ich haben zusammen dieses Büchlein geschrieben. Das war aber jetzt nicht wirklich ein Bestseller, hat sich gut verkauft, aber der Bestseller war das nächste Buch.
Welche Tipps, genau, da reden wir gleich drüber, aber welche Tipps beherzigst du bis heute noch aus dieser Zeit?
Von Andreas Burani, der hat gesagt, wenn man viel unterwegs ist, also und nicht so einen riesen Koffer dabei haben möchte, alles rollen. Und das mache ich. Ich roll alles zu ganz kleinen Würsten und da kriegt man unglaublich viel in den Koffer rein.
Ja, aber es ist ein Streit bei uns zu Hause. Auch meine Frau ist Reisejournalistin, die sagt auch rollen.
Ja.
Tatsächlich, die Fachleute rollen.
Ja.
Ich finde es schrecklich.
Warum?
Ich habe XXL und wenn ich dann so ein Hemd rolle, das hat, also es ist noch faltiger, ich muss das zusammengelegt haben. Es sieht auch unordentlich aus im Koffer. Dann willst du die aufmachen und schön reingucken.
Genau, ne? Wie mein Mann. Mein Mann ist auch so, der kriegt Zustände, wenn er sieht, wie ich packe. Also wenn du unsere beiden Koffer nebeneinander siehst, das ist ein Witz. Meiner sieht aus, als hätte er eine Bombe eingeschlagen und alles quillt raus, sobald ich ihn aufmache. Bei meinem Mann sieht es aus wie im Kaufhaus, so ein Regal, also alles ganz ordentlich gefaltet und geschichtet und also einfach toll. Der kriegt allerdings mit seiner Packmethode noch mehr rein als ich mit meinem Rollen, das verstehe ich nicht.
Das behaupte ich eben auch. Der Mann an deiner privaten Seite, der hat einen Stammplatz, der Udo ist immer geblieben, beruflich war aber viel los, was Männer betrifft, an deiner Seite. Ein hoher Männerverschleiß, oder?
Ja, man muss ja dann das, was man privat nicht macht, muss man ja beruflich dann so ein bisschen ausgleichen. Nee, ich hatte gut, so viel waren es nur auch nicht. Also nach Eva kam Jaret die Barber, dann kam Hirschhausen, jetzt ist Bommes. Ja, das ergab sich so. Ne? Ich meine, wenn man das so lange macht wie ich, dann ist ja so ein Wechsel auch mal ganz erfrischend. Also für mich war es immer belebend, wenn man wieder neuer da war.
Ja, aber bei dir hat nie jemand gesagt, wir brauchen mal einen Wechsel und das ist doch auch eine schöne Auszeichnung.
Das finde ich auch, ja. Ich bin die Konstante in diesem Talk und das wird ja auch seine Gründe haben.
Ist der Hirschhausen wirklich so schwierig?
Schwierig?
Ja, habe ich gehört. Ich kenne ihn nicht.
Ach nee,
ein bisschen, wie soll ich sagen? Also was habe ich gehört? Launisch?
Nee, das finde ich nicht. Nee. Nein, ich finde, Eckart ist, wie soll ich sagen, der ist ja sehr intelligent. Ich würde mal sagen, er ist also hochbegabt und der ist immer ein Stück weiter. Der ist im Kopf immer schon ein Stück weiter als die meisten anderen und das merkt man daran, dass er immer das will und dies will und da noch einen weiteren Gedanken hat und dann möchte er immer Gäste einladen, die irgendwie mindestens Nobelpreisträger sind und er ist so, er hat ein bisschen was Getriebenes hat er, ja, aber durch seinen Intellekt angetrieben und durch seinen etwas Missionarisches. Er möchte ja gern die Welt verbessern und verändern, was ihm ja in Teilen sogar gelungen ist bisher schon. Und das merkt man aber auch in der Zusammenarbeit. Ja. Also man hat immer das Gefühl, man hechelt so einen kleinen Schritt hinterher und muss ihm gerecht werden. Ja. Und ja, das ist manchmal etwas anstrengend. Also ich würde aber nicht sagen, dass er als Mensch schwierig ist. Also er ist ja, er ist eigentlich so ganz zugewandt. Also wenn er bei mir in der Sendung ist und wir sehen uns ja nun nicht mehr oft, aber dann verstehen wir uns ja durchaus gut. Also
hast du seinen Glücksratgeber gelesen? Weißt du jetzt, wie man glücklich ist?
Ich wusste das schon vorher, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin nur nicht auf die Idee gekommen, so ein gewinnbringendes Buch darüber zu schreiben, wie Eckhart. Ja klar,
dieses Jahr kam das Intervallfasten.
Ja, ich weiß. Ich habe das auch versucht, bei mir funktioniert das aber nicht, dies mit dem Intervallfasten. Also mein Mann und ich haben das auch versucht und Eckhart hat ja wirklich irre abgenommen. Also ich habe mir, das ist ja kaum noch wieder zu erkennen. Das wundert mich zum Beispiel. Also in unserer Zeit hat Eckhart immer sehr gerne gegessen. Also man konnte gar nicht so schnell gucken, wie die Süßigkeit Schale in der Maske leer war, wenn er reinkam. Ja, also und wie, da hat er sich offensichtlich ja sehr gewandelt, also kann sich sehr zusammenreißen.
Es scheint zu funktionieren. Ich habe mich davon auch beeinflussen lassen. Ich fange gerade heute an damit.
Heute fängst du an?
Ja. Hast du die 16+8 oder die 5+2 Methode gemacht?
Nee, ich habe die 16+8, aber die funktioniert eben nicht so gut. Weil wir
8 Stunden essen, 16 Stunden nicht, ne?
Genau, und ich glaube, es hat damit zu tun, dass wir, mein Mann und ich, in diesen 8 Stunden, wo wir essen dürfen, dann einfach so viel essen, dass die 16 Stunden Hunger dann auch nichts bringen.
Das ist auch meine Angst. Sprich, darf man so viel man will, ne? Ja, naja, man muss schon aufpassen.
Also ich finde es schwierig, das so durchzuhalten. Vor allen Dingen, was machst du denn von abends weiß ich nicht, wenn der um 18 Uhr oder so, dann, was machst du denn dann? Nur noch Wasser trinken, nichts mehr essen, kein Nüsschen, kein gar nichts.
Ich hatte mir 13 bis 21 Uhr vorgenommen als Zeitfenster.
Ja, gut. Ja, gut. Also ja, ich versuche so eine Kombination aus Kohlenhydratverzicht und 16:8. Das ist bisher, naja, ich muss mal wieder auf die Waage, mal gucken, was es gebracht hat.
Über Hirschhausen haben wir gesprochen. Bommes ist jetzt natürlich an deiner Seite.
Ja,
also. Und ihr fahrt zusammen zur Talkaufzeichnung nach Hannover, oder?
Nee, schon nicht mehr, weil Alex fährt ganz gern mit seinem eigenen Auto. Ja, da ist, glaube ich, gern ein bisschen flexibler. Also man ist ja schon ein bisschen aufeinander angewiesen, wenn man immer sich ein Auto teilt. Aber ganz abgesehen davon verstehen wir uns sehr gut. Und ich finde es interessant an Alex, dass es wieder anders als bei den anderen. Vorher ist er 16 Jahre jünger als ich und kommt aus einer völlig anderen Richtung, hat ja Leistungssport gemacht. Das ist eine Welt, die mir sowas von fremd ist. Also ich habe überhaupt keine Ahnung von Fußball und all diesen Dingen. Und Handball vor allem. Was er gemacht hat. Und dann ist er eben deutlich jünger. Also er hat zu vielen Dingen einen ganz anderen Zugang als ich, auch was so Gespräche angeht. Und für mich ist es immer eine Bereicherung, jemanden da sitzen zu haben, der anders ist und ja, einen anderen Background hat. Das ist befruchtend.
Ja. NDR1 für den Nord ist hier. Wir haben tatsächlich wieder Hand in Hand für Norddeutschland die Spendenaktion des NDR in diesem Jahr gemeinsam mit den Alzheimer-Gesellschaften in Norddeutschland zugunsten Demenzkranker. Und auch deswegen ist Bettina Tietjen hier. Bettina, du hast ein Buch geschrieben. Es ging um ein Thema, das tatsächlich ja eben viele kennenlernen. Es ging um Demenz. Unter Tränen gelacht, mein Vater, die Demenz und ich. Warum das Buch überhaupt damals?
Ja, das Buch habe ich geschrieben eigentlich nur, weil ich darauf angesprochen wurde, weil der Verlag hatte irgendwie mal gesehen, dass ich im Fernsehen über meinen Vater erzählt hatte und da haben die gesagt, Mensch, das klang so positiv, wir könnten uns vorstellen, ein Mutmacherbuch von Ihnen zu bekommen. Da habe ich gesagt, nee, ich kann das jetzt, ich habe überhaupt gar keine Zeit, weil mein Vater war ja in meiner unmittelbaren Nachbarschaft, ich habe mich ganz viel mit ihm beschäftigt und habe gesagt, nee, also das, nee, die Zeit mit meinem Vater ist mir wichtiger. Als mein Vater aber gestorben war, da habe ich natürlich das alles sacken lassen und habe ganz viel nachgedacht, mit meiner Schwester auch gesprochen und so. Man erinnert sich ja dann auch an vieles und dann habe ich gedacht, eigentlich, wenn ich so überlege, wie viele Menschen, so wenn ich erzählt habe über meinen Vater, gesagt haben, ja, ich kenne das. Ja. Ich weiß, mein Vater, meine Mutter, mein Nachbar, meine Tante, was weiß ich wer, ist auch dement. Dann habe ich immer gedacht, warum reden die denn nicht von sich aus drüber? Warum erst, wenn ich davon anfange? Und habe gemerkt, da gibt es ganz viel Berührungsängste und so eine Hemmschwelle. Ja. Also das ist doch immer noch sehr tabuisiert.
Aber warum? Ne?
Also das ist die große Frage. Ja. Das ist die große Frage. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass die Menschen denken, sie machen was falsch. Sie kümmern sich vielleicht nicht genug. Oder es ist wie auch so ein Schuldbewusstsein, dass man vielleicht selbst mit dazu beigetragen haben könnte, dass der Vater oder die Mutter so geworden ist. Oder auch diese Verzweiflung, dass der Mensch sich so verändert, dass er nicht mehr so ist wie vorher. Da kommen ganz viele Faktoren zusammen.
Vielleicht auch, wenn man merkt, wie hilflos man ist. Also, dass einem das auch selbst vor sich selbst selbst peinlich ist, dass man ja gar nichts machen kann. Das ist ja, man, ohne Hilfe geht es ja nicht mehr, ohne fremde Hilfe dann auch.
Gewissen Punkt. Das ist diese, aber auch dieses Gefühl, was viele Menschen haben, sie dürfen sich keine Hilfe holen, sie müssen es alleine schaffen. Also das spielt auch eine ganz große Rolle, dass sowohl Kinder als auch Partner sagen, nee, also ich muss jetzt rund um die Uhr für den Menschen da sein, der braucht mich und das kann man niemand anderen zumuten und das hat er auch nicht so verdient. Das ist auch so ein schlechtes Gewissen, was viele haben. Also das ist psychologisch wirklich interessant. Dabei ist es so wichtig. Das Allerwichtigste im Umgang mit der Demenz ist, würde ich sagen, erstens der Austausch mit anderen darüber, damit man sich auch ein bisschen das von der Seele redet und möglichst früh keine Angst davor haben, sich helfen zu lassen. Denn dann ist die ganze Geschichte viel besser zu verarbeiten. Man ist auch, man hat mehr Ruhe und mehr Gelassenheit im Umgang mit dem anderen, wenn man nicht für alles selber zuständig ist.
Man lernt vielleicht auch vieles, was man ja gar nicht weiß. Also es geht ja auch um behördliche Dinge. Ne? Ich kriege es jetzt bei der Großmutter meiner Frau mit, wo es auch in rapiden Schritten bergab geht, wo man dann eben auch davor steht, dass man Pflegestufe 2, Pflegestufe 3, wo ist ein Pflegeplatz, all solche Dinge, da hilft einem ja erstmal auch nicht unbedingt jemand, wenn man nicht drüber redet.
Genau, und es gibt eben mittlerweile wirklich sehr viel Hilfsangebote, auch heutzutage ist schon viel, viel mehr als damals, als bei meinem Vater losging. Es gibt ja die Alzheimer-Gesellschaften, ich bin ja Schirmherrin der Alzheimer-Gesellschaft Hannover, die sind ganz toll, also wenn man zentral über die Alzheimer-Gesellschaft geht, dann bekommt man schon ganz, ganz viele Tipps, an wen man sich wenden kann. Und dann war ich ja auch Botschafterin der lokalen Allianz für die lokalen Allianzen. Das ist ja eine Initiative der Bundesregierung, also des Bundesgesundheitsministeriums und des Familienministeriums. Und die haben eben auch so ein Netzwerk aufgebaut, wo man wirklich sehr, sehr viele Hinweise bekommt, was man im Alltag was man so machen kann mit Dementen, wo einem geholfen wird, wo man entlastet wird und wie man die auch mit ins Leben weiterholen kann. Die sollen ja nicht weggesperrt werden, die Dementen, nur weil sie anders ticken, ne? Die sollen ja weiter am gesellschaftlichen Leben teilhaben.
Wann habt ihr denn gemerkt, Papa ist nicht nur tüdelig, sondern dement?
Oh, das ging allmählich. Das war jetzt nicht von heute auf morgen. Wir haben einfach gemerkt, er ist komisch. Er wird immer komischer. Mein Vater war sowieso ein bisschen merkwürdig, ne? War so sehr, hat sich sehr um sich selbst gedreht, war ja auch ganz lange, ganz früh schon Witwer. Und so ein bisschen strange war er immer, aber dann hat er eben so Sachen gemacht, die uns dann doch komisch vorkamen. Er hat seinen Schlüssel verlegt, der war im Tiefkühlschrank oder er hat Essen verschimmeln lassen über Tage, was meine Schwester ihm in den Kühlschrank gestellt hatte. Er fuhr ständig zum Geldautomaten, 5, 6 Mal am Tag, hat immer 20 Euro abgehoben, sich ins absolute Halteverbot gestellt, Knöllchen ohne Ende, hat so Verkäufern an der Tür alles abgekauft, alles wirklich, Äpfel, Wein, Apfelsinen, Nüsse, dann Zeitungsabos, ich glaube, er hatte 20 Zeitungsabos. Also das waren so Dinge, die haben dann irgendwann überhand genommen. Ja, ja, auch beim Autofahren kam er irgendwann dann zurück und sein Auto, seine Scheibe fehlte, an der Beifahrerseite, Riesenbeule im Auto, meine Schwester sagt, Fatih, was... Ja, weiß ich nicht, was da passiert ist. Und dann so, du kannst doch nicht mehr Auto fahren. Und er, wieso? Wo steht bitte, dass man ohne Scheibe nicht Auto fahren darf? Also er war dann auch so ein bisschen renitent.
Ja, ja.
Und das alles zusammen hat uns dann schon irgendwann gewarnt. Und dann sind wir irgendwann zum Neurologen gegangen und haben dann die Diagnose bekommen.
Ja, das sind so Geschichten, da möchte man bei vielen auch einfach lachen noch, ne? Und den Kopf schütteln, ungläubig. Und so hast du das Buch auch geschrieben. Also alles andere als bitter.
Genau, deswegen habe ich es ja auch so genannt, unter Tränen gelacht, weil es ist eben beides. Also man hat die traurigen Seiten und man hat aber eben auch die fröhlichen und die lustigen. Und ich habe mit meinem Vater da wahnsinnig viel gelacht. Also wir hatten so viel Spaß, weil er auch sich so ein bisschen zurückentwickelt hat. Er ist ganz emotional geworden, auch so ein bisschen kindlich und hat eben sich über die blödesten Sachen ausgeschüttet vor Lachen. Und dann, das war ansteckend. Also wir haben, ich würde sagen, emotional sind wir in den letzten Jahren seines Lebens mehr aneinander gerückt als in all der Zeit vorher.
Und da gab es auch noch, ich sag mal, so diese Schnittmenge, in der er das auch wahrnehmen konnte. Weil irgendwann ist ja der Moment, wo er das eben nicht mehr merkt. Du fühlst dich ihm emotional näher, aber andersrum kann da nicht mehr viel passieren.
Ja, wobei, das unterschätzt man auch. Also ich glaube, demente Menschen werden sehr oft unterschätzt, weil man denkt, da ist nichts mehr. Weil von denen natürlich keine Initiative ausgeht. Man muss sich schon drauf einlassen und muss gucken. Also man merkt es auch, was da noch ist. Und da ist oft noch eine Menge. Mein Vater hat bis zuletzt gezeichnet. Der hat bis zuletzt ganz viele Gedichte auswendig gekonnt oder auch Lieder auswendig mitgesungen. Bis ganz zum Schluss, auch als er schon kaum noch sprechen konnte, habe ich an seinen Mundbewegungen gesehen, der spricht immer noch mit, Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland. Also so, und das war einfach auch schön zu sehen, dass sich das verändert, das Miteinander, aber es ist immer noch was da.
Ja. Was war dein letzter schöner Moment mit deinem Vater?
Das war genau, das weiß ich noch wie heute. Ich war bei ihm zu Besuch. Er war schon im Bett. Der konnte schon nicht mehr aufstehen, hat aber noch sehr wach geguckt. Und dann habe ich ihm Herr van Ribbeck auf Ribbeck im Havelland vorgelesen. Und wir hatten immer so ein kleines Spiel. Ich habe einen Satz gelesen und er hat einen Satz auswendig gesagt, weil ich konnte es nicht auswendig. Und da hat er immer noch so ganz aufmerksam geguckt. Und ich weiß noch, als ich gegangen bin, habe ich gedacht, Mensch, hat er heute einen richtig guten Tag. Und dann guckte er mit seinen blauen Augen sich so wach an. Und ich sagte, tschüss, Vati. Und er guckte auch und nickte so. Und dann, das war dann in der Nacht drauf ist er gestorben. Das hätte ich niemals gedacht. Ich habe gedacht, das geht gerade wieder so ein bisschen bergauf. Aber es ist ja oft so, ne, dass am Schluss dann nochmal so eine helle Phase kommt. Nee, also mein Vater, den habe ich als sehr, ich habe eine sehr schöne Erinnerung an ihn. Sowohl an die Zeit vor der Demenz, als auch an die Zeit in der Demenz.
Und das ist nachzulesen, wirklich ein wunderschönes Buch, sehr zu empfehlen. Und wir haben gelernt, lernen von dir, Hilfe holen ist wichtig. Und den Demenzkranken und vor allen Dingen der Alzheimer-Gesellschaft, den kann natürlich das Geld auch gar nicht, kann gar nicht genug da sein.
Ja.
Deswegen spenden Sie auch in diesem Jahr für Hand in Hand für Norddeutschland.
Unbedingt.
So, Frau Tietjen nimmt noch einen Schluck Wasser. Möchtest du nochmal nachschenken für die letzte halbe Stunde? Oder?
Ich nehme mir vielleicht noch so ein Käffchen.
Sehr gerne.
Ne? Ich bin ja Kaffeetrinkerin.
Der Frau Tietjen macht es auch nichts aus, abends um 21:30 noch einen Kaffee zu trinken. Das sind diese Medienmenschen.
Nee, macht mir gar nichts aus. Ja. Ich trinke auch immer nach dem Essen noch einen Espresso.
Und verstehe immer nicht, wenn Leute sagen, kann man nicht einschlafen.
Nee, das verstehe ich auch überhaupt nicht.
Weil Espresso auch weniger Koffein haben soll als ein gängiger schwarzer Kaffee.
Ja, und weil ich natürlich auch nicht um 21:30 ins Bett gehe. Das spielt auch noch eine Rolle.
Wann gehst du denn immer so ins Bett?
Also selten vor 1.
Und sie nimmt Zucker, hören Sie das?
Oh Mensch, das hast du mich wieder verraten. Ich mache doch Kohlenhydratverzicht.
Ja gut, bisschen Zucker im Kaffee. Soll ja auch nach was schmecken. In der 1 Welle Nord ist hier Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Heute mit einer der wenigen TV-Moderatoren, die schon so lange bei einem Sender sind, nämlich 20 Jahre. Das ist tatsächlich eine Leistung, muss man sagen, oder? Wenn man sich so anguckt, wie Karrieren in deinem Business so ablaufen.
Ja, eigentlich bin ich ja schon 25 Jahre da, ne? Also 25 Jahre.
Ja, stimmt, richtig.
Eine Leistung weiß ich nicht. Ich mache das halt sehr gerne, ne? Ich mache das, was ich mache, unheimlich gern. Sowohl im Fernsehen mit Leuten reden, als auch im Radio und nebenbei noch ein bisschen schreiben. Also eigentlich ist es perfekt. Und ich wüsste gar nicht, warum ich das ändern sollte, wenn einem was Spaß macht und man dafür noch ganz gut Geld kriegt. Warum sollte man das ändern? Solange die mich lassen, mache ich weiter.
Wie hat sich das Geschäft verändert aber über die Zeit?
Ich finde, man hat immer noch beim NDR sehr viel Freiheit. Aber früher hatte man noch mehr Freiheit. Also man war schon so, also es war so laissez-faire. Also man konnte machen, was man wollte. Als ich anfing damals beim RIAS, das war so eine Experimentierphase. Wir haben beim Frühstücksfernsehen, wir haben einfach gemacht, was wir wollten. Das war so ein, wie so ein Abenteuerspielplatz. Und so habe ich es auch gelernt. So habe ich auch gelernt, live sicher zu sein. Weil wenn du mal so 2-3 Stunden Frühstücksfernsehen im Stück gemacht hast und das über einen längeren Zeitraum und Zeit füllen musst, ohne Ende, dann wirst du einfach locker. Und so fing das an. Und beim NDR war es am Anfang auch noch so, dass wir da auf dem roten Sofa, das war schon auch so eine Spielwiese, das wurde von den anderen immer so ein bisschen belächelt. Mhm. Das mit dem roten Sofa und so, was die da so machen. Das war noch zu der Zeit, wir haben Niveau, wir haben Esprit, was machen die da für einen Boulevard-Scheiß, ne? Und das hat sich schon deutlich geändert. Also heute hat man immer noch viel Freiheit, aber es ist alles etwas politisch korrekter geworden. Man muss sehr viel mehr aufpassen, was man sagt, auch wegen der sozialen Netzwerke. Das ist schon ein anderer Schnack heute.
Also, Weil man sofort auch quasi sein Feedback bekommt.
Natürlich.
Der Rückkanal ist da über Facebook, Twitter.
Ja, sag einmal ein falsches Wort, dann gleich, ne, kriegst du es gleich um die Ohren gehauen. Also ich sag manchmal Sachen, zu Fritz Weber habe ich mal gesagt, die sind ja schon sehr lange auf der Welt. Da haben sich alle totgelacht. Aber es ist doch so, der ist doch schon über 70. Also manchmal mache ich unfreiwillig, sage ich Sachen, die dann komisch rüberkommen.
Da gab es auch Schelte für?
Nee, da haben sie eher gelacht,
die Leute. Solange du dich fragst, wie lange wollen sie noch? Ist doch, reicht nicht auch langsam mal? Das wäre unverschämt. Oh, ja, aber das lernt man, kann ich nachvollziehen. Ja, ich glaube, dass man das lernt auf so einer Spielwiese. Ne? Dass wenn du nicht reinkommst in dieses Korsett, wie es hier heute ist, dass du eben ganz anders dann vorm Schirm oder auf dem Schirm sein kannst.
Ja, ich bin auch nicht so, dass ich Sachen mir immer vorformuliere oder so. Ja. Ich liebe Improvisation und Spontanität. Und die hast du nur, wenn du auch mal, dann sagst du auch mal was, was vielleicht nicht dreimal vorher durch die Mangel gegangen ist.
Ja, so gesehen hast du eine Sendung, wo das auch geht. Das muss man ja auch sagen. Gibt es ja auch nicht so oft, ne? Nee. Im Fernsehen. Das ist ja mehr so ein Radio-Ding und das im Fernsehen ist schwierig, wenn es dann heißt, nach 20 Sekunden musst du fertig sein. Ja, das habt ihr ja da nicht. Du bist auch die Rainer Sass-Flüsterin, würde ich sagen. Also ich glaube, bei keinem ist Rainer Sass so zahm wie bei dir.
Das habe ich noch nie gehört, die Rainer Sass-Flüsterin, das muss ich ihm erzählen.
Liebe Grüße.
Ach, ich kann nicht mehr. Ja der Rainer ist herrlich. Also wir machen ja so ewig schon diese Kochsendung zusammen und wir mögen uns, wir kommen gut klar miteinander. Also das haben wir aber eine Weile gebraucht, ne? Also bis ich ihn soweit hatte, weil nach der ersten Sendung hat er zu mir gesagt, ich habe praktisch nichts gesagt. Er hat die ganze Zeit geredet und dann sagt er nach der Sendung zu mir, du, also da, bei dir kommt man ja kaum zu Wort. Und da habe ich gedacht, hallo? Aber dass er gesagt hat, er hat in dieser Sendung über mich, hat er gesagt, in dieser Jubiläumssendung, also er liebt mich über alles, aber kochen kann ich überhaupt nicht. Und das ist eine Frechheit.
Das nimmst du ihm übel.
Das werde ich ihm nicht verzeihen, dass er das gesagt hat. Stimmt nämlich nicht. Ich kann kochen. Rainer.
TV haben wir geredet, also Zukunft brauchen wir uns keine Sorgen machen, du machst das noch ewig, solange es den NDR und das Rote Sofa gibt. Buch hast du auch geschrieben, jetzt schon wieder?
Ich bin dabei.
Ja?
Ich bin noch nicht ganz fertig.
Okay, worum geht's?
Es geht um Camping. Also ich bin ja eine begeisterte Camperin, das ist schon ewig, also durch meinen Mann kam es eigentlich. Wir haben ja so einen selbst ausgebauten Bus und so und ich meine, fast 30 Jahre Camping, da erlebt man eine Menge. Und dann habe ich die eine oder andere Anekdote mal erzählt und dann meinte der Verlag, das ist doch eine gute Idee, darüber mein Buch zu schreiben. Und das kommt mir auch sehr zu Pass, weil es ist ein durchweg nur lustiges Buch. Und diese lustigen, einfach sich nur auf witzige Situationen einzulassen, auch ein bisschen was dazu zu erfinden, das macht mir Riesenspaß. Ja. Und ich sitze teilweise da und lache laut vor mich hin, sodass mein Mann ankommt und sagt, was hast du jetzt wieder aufgeschrieben? Meistens handeln die lustigen Geschichten von ihm.
Wie er versucht, den Bus rückwärts einzuparken, um in Richtung des Stromanschlusses zu kommen, oder?
Nee, wie er zum Beispiel den Bus rückwärts einparkt in eine Stelle, wo man schön steht, weil man muss immer schön stehen, ich will immer einen schönen Blick
und
haben.
Und alle gucken zu, ne? Bei diesem Parkvorgang.
Das kommt noch dazu.
Drumherum sitzen auf ihren Campingsesseln, drehen sie auch um in Richtung dieses Parkplatzes.
Ich sehe schon, du warst auch schon auf dem
Campingplatz. Einmal, und ich könnte so ein kleines, ein Pixie-Buch könnte ich auch schon schreiben.
Auf jeden Fall ist diese Szene, wenn ich versuche, meinen Mann rückwärts in eine schöne Lücke reinzuwinken, geht eben oft schief, weil ich das mit dem Winken einparken nicht so gut kann. Und einmal leider beim Ausparken aus dieser sehr schönen Lücke hat er den Wagen rückwärts gegen eine Mauer gesetzt, weil ich zu spät Stopp gerufen habe. Und das war nicht so ein schöner Moment. Aber da habe ich kurz überlegt, ob ich das doch lasse mit dem Campen. Aber nee, mittlerweile sind wir sehr eingespielt und man erlebt was. Also man lernt Menschen kennen beim Campen. Das kann ich nur bestätigen.
Das glaube ich, freue mich drauf. Habt ihr auch eine Chemietoilette, die man hinter sich herzieht?
Nee, pass auf, es ist ja folgendermaßen. Die Chemietoilette haben wir natürlich, aber den Tank, den man ja leeren muss regelmäßig, den kann man entweder so tragen oder aber man zieht ihn auf einem Hacken-Porsche hinter sich her. Nein, das ist demütigend, das mache ich nicht.
Das ist wie Trolley am Flughafen, nur mit der Kacke hinten.
Aber das finde ich ganz schlimm. Also du siehst ja auf dem Campingplatz ganz viele Leute mit diesem Ding hinter sich her. Du weißt genau, was sie da drin haben.
Viel Flieger.
Man kann natürlich nicht unerkannt mit seinem Potta-Potti zur Entleerungsstation, aber man kann es schon so machen, dass es jetzt nicht ganz so auffällt. Leider ist es mir einmal sehr misslungen, da hatte ich es auf dem Fahrrad, weil ich wollte das nicht so weit schleppen und dann war es auf dem Fahrrad, Gepäckträger, und dann ist es leider direkt vor der Rezeption runtergerutscht, kaputt gegangen und der ganze Inhalt ergoss sich über den sehr schönen blumengeschmückten Vorplatz. Und in dem Moment hielt ein Wohnmobil aus Schleswig-Holstein und jemand stieg aus und sagte, Frau Tietjen, was machen Sie denn da? Und ich habe versucht, notdürftig mit den Füßen irgendwie dieses Scheiße da zusammen. Und also das ist eine von vielen lustigen Camping.
Das ist die Tietjen, die muss zu allem ihren Scheiß dazugeben, hieß es dann. So, wir sind hier bei NDR 1 Welle Nord. Bettina Tietjen ist mein Gast. Sie googelt gerade, was es bedeutet, wenn ein junger Interviewgast zu ihr sagt, sie haben einen guten Upbeat.
Upbeat, ich finde es aber gerade nicht. Upbeat.
Hauptdarstellerin von Babylon Berlin zu ihr gesagt.
Ja, sehr nette, ganz tolle Schauspielerin.
Absolut.
Liv und
eine großartige Serie. Wir hoffen ja auf Staffel 3 und 4, die ja jetzt in Produktion ist.
Ich finde hier nichts mit Upbeat. Also das
hat sie sich vielleicht ausgedacht?
Muss ich mal in Ruhe angucken.
Wahrscheinlich will sie damit einfach sagen, dass du einen guten Flow in so ein Gespräch bringst, um auch mal so einen Satz zu sagen.
Ich glaube, sie mochte unser Gespräch einfach aus. Ging mir genauso.
Schön. Ja, die Frau, die mit dem großartigen Upbeat, gleich ist leider Abschied hier schon.
Oh Mensch.
Ja.
Du hast auch einen guten Upbeat, ja, Malte.
Ach, das ist aber lieb. Das wollte ich in Wahrheit auch nur noch mal aus dir rauskitzeln hier. Guck mal, ne? Soll sich deine Reise nach Schleswig-Holstein doch gelohnt haben.
Und vor allen
haben.
Dingen, wenn ich das mal sagen darf, du hast eine so tolle Stimme, also eine betörend schöne Radiostimme.
Ja, leider auch ein Radiogesicht. Und trotzdem darf ich Schleswig-Holstein Magazin
machen. Gar nicht, du bist ja auch im Fernsehen. Tu doch nicht so.
Ach, das ist aber ganz lieb, dass du das sagst. Das ist ganz lieb. Habe ich von meinem Papa. bin ich sehr froh drum.
Ja, also ja, wirklich ganz,
ist,
ganz
toll. So, der ist so, mein Sohn. Mein Sohn, hieß es immer. Ja, mein Sohn. Wie war Mathe?
Ja, also richtig. Dunkle Stimmen kommen auch immer besser rüber, finde ich.
Im Radio, ne?
Ja, immer. Ja. Ich finde, helle Stimmen im Radio kann ich nicht gut hören. Nee, es gibt ja auch so junge Moderatorinnen, die reden wie so Babys. Was? Und dann denke ich mir, sind wir hier im Kindergarten oder was?
Die größten Hits der 70er, 80er, 90er.
Genau.
Und das Beste von heute. Und Bettina Tietjen ist mein Gast heute.
Und wir haben eine Schnellfragerunde noch. Haben wir uns ausgedacht? Oh, hast du das eigentlich auch bei dir? Weil keine Talkshow ohne sowas normalerweise.
Ich habe einen Fragebogen, also muss nicht zwingend schnell sein, aber schon Fragen aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen.
Ah, okay, gut. Ja, hier ist so 120 Sekunden Frage, spontan antworten, gerne kurz.
Okay.
Auf die Plätze, fertig, los. Das beste Abendessen beim Campen ist?
Couscous.
Der schönste Campingplatz Schleswig-Holsteins?
Würde ich sagen, ist oben am hier in der Nähe, Schwedeneck, da gibt es so einen kleinen Platz auf dem Wohlt. Wie der heißt, weiß ich gar nicht, aber da gibt es auch eine Strandsauna und wenn ich nicht hier ein Haus hätte, würde ich dahin fahren.
Ich mache eine Party nur mit Prominenten, wen lade ich ein?
Oh, du liebe Zeit, ich würde niemals eine Party nur mit Prominenten machen, langweilig.
Meine Sendung schaue ich hinterher mit?
Niemals, ich gucke meine Sendung nicht hinterher, das finde ich nervig, ist ja vorbei. Also was gesendet ist, ist gesendet. Ich gucke höchstens mal ganz kurz danach in der Mediathek, wie das Licht war. Ob ich wieder 30 Jahre älter ausgesehen habe und 20 Kilo fetter.
Und dann gibt es aber Ärger am nächsten Tag mit dem Lichtmenschen.
Dann gibt es Ärger.
Ja. Dass die Talkchemie nicht stimmte, das merkte ich als?
Jenny Elvers so lallte, dass sie kaum noch zu verstehen war. Da dachte ich, was, habe ich einen Fehler gemacht oder hat die was getrunken?
Für mich der spannendste Talkgast war?
Ganz schwer, aber ich muss sagen, Peter Ustinov war schon herausragend. Wow.
Die beste Zeit aufzustehen?
Oh, nach 10.
Danach brauche ich als erstes?
Kaffee.
Mein erstes Haustier?
Ein Hamster.
Ein Wunsch, den ich meinen Kindern nicht erfüllen konnte?
Ein Hund. Wir hätten immer gerne einen Hund gehabt, aber wir leben unterm Dach und mitten in der Stadt und das finde ich für ein Tier eine Quälerei.
Und Sie hatten trotzdem eine schöne Kindheit?
Ich finde ja, Sie sagen das, Sie behaupten das.
Dieses Emoji nutze ich am häufigsten?
Kussmund.
Egal wem.
Nö, natürlich nicht egal wem. Ja. Aber Kinder, Mann, gute Freunde. Ich finde, so ein Kussmündchen hat immer was Liebevolles.
Ja. Intendant auch, oder?
Ich habe noch nicht mal die Handynummer vom Intendant.
Nein?
Nee. Du?
Nein.
Hallo? Wir haben Glück mit unserem Intendanten.
Absolut, wir haben Glück mit unserem Intendanten.
Jawohl.
So ist es. Auf YouTube gucke ich Videos von?
Oh, alles Mögliche. Also ich gucke gern diesen Finn Kliman, kennst du den? Nee. Finn Kliman, das ist der Klimansland. Der ist so ein ganz ganz schräger Typ, der hat angefangen als Handwerker, der gar nichts kann und mittlerweile hat er ein Imperium aufgebaut und singt auch und macht wer weiß was. Muss mal gucken, Finn Kliman, echt gut.
Mein Rat an alle, die in die Medien wollen?
Entspannt euch bitte, entspannt euch. Es ist nur Fernsehen, es ist nur Radio.
Aber selten war Radio so schön wie heute Abend. Bettina Tietjen war da. Vielen Dank für den Besuch.
Ja, es war ein großes Vergnügen. Ich könnte noch 2 Stunden länger, aber wir dürfen ja nicht.
Immer Dienstagabends ab 8. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Schleswig-Holstein. Moin.